Spuren im Schnee, verloren im Winterwald. Von Renus Berbig.
Monk! Monkey! Fjolla tappte über den kalten Flur. Sie war soeben aus dem Bett geschlüpft und hatte noch ihren Schlafanzug an. Monkey? Suchend sah sie sich um. Aber der Kater war nirgendwo zu sehen. Auf dem Tisch lag ein Zettel von Papa. Er war schon früh in die Stadt gefahren und würde erst spät am Abend wiederkommen. Fjolla ging ans Fenster und riss die Augen auf. Draußen war alles weiß. Es hatte die ganze Nacht geschneit. Ein Jauchzer stieg in ihr auf. Mathis! So schnell sie konnte, rannte sie in ihr Zimmer zurück. Mathis, es hat geschneit! Lass mich, brummte ihr Bruder und drehte sich weg. Fjolla rüttelte ihn. Los, wach auf, es liegt ganz viel Schnee. Ach, Mathis richtete sich auf und blinzelte. Wo denn? Na draußen, Fjolla lachte. Wo denn sonst? Eilig schlüpfte sie in ihre Kleider. Mathis stand auf, ging zum Fenster und schob den Vorhang zur Seite. Wow, flüsterte er, voll schön. Los, komm, Fjolla rannte zur Tür. Wir gehen raus. Was? Willst du nicht erst frühstücken? Fragte Mathis. Nee, wieso denn? Fjolla guckte verständnislos. Das machen wir nachher. Jetzt müssen wir raus in den Schnee, solange noch niemand drin rumgelaufen ist. Jetzt ist alles noch ganz unberührt. Mathis zögerte. Dann zuckte er mit den Schultern. Okay. Die Tür nach draußen ließ sich nicht leicht öffnen. Sie mussten sich zu zweit dagegen lehnen, um den Schnee vor der Tür zur Seite zu schieben. Der Garten, das Feld und dahinter der Wald, die ganze Landschaft war vom Schnee verwandelt worden. Alles Abweisende, Kahle und Harte an ihr war verschwunden. Der Drahtzaun, die struppigen Büsche, der gefrorene Acker und auch die dunklen Wipfel der Bäume waren nun verborgen unter rundlichen weißen Polstern. Die beiden spürten die Kälte auf ihren Wangen, aber dank Mütze und Schneeanzug konnte sie ihnen nichts anhaben. Mathis hauchte eine Dampfwolke in die kalte Luft. Fjolla grinste und Mathis grinste zurück. Ihre Augen strahlten. Dann nahm Fjolla Anlauf und sprang mit beiden Beinen hinein. Ja! Juhu! Sprang Mathis hinterher. Und dann hüpften sie durch den Schnee, wirbelten ihn auf und warfen ihn jauchzend hoch. Fjolla bekam von Mathis dabei eine ganze Ladung Schnee in den Kragen. Na warte! Lachend jagte sie ihren kleinen Bruder durch den Garten, bis er hinfiel und von ihr zur Rache mächtig eingestaubt wurde. Nicht! Kicherte Mathis. Aufhören! Fjolla ließ von ihm ab. Immer noch kichernd rappelte Mathis sich auf. Du hast doch gesagt, hier ist noch niemand durch den Schnee gelaufen. Er zeigte auf eine Reihe kleiner Löcher, die vom Haus wegführte. Das stimmt nicht. Er blickte seine Schwester herausfordernd an. Monkey! Fjolla erkannte sofort die Spur ihres Katers. Sie folgte ihr bis zu der Stelle, wo er durch den Zaun geschlüpft war. Ich glaube, er ist in den Wald gelaufen. Mathis kletterte neben ihr ein Stück den Zaun hoch. Von hier aus verlor sich die schmale Spur irgendwo in der Weite des Feldes, aber sie führte eindeutig Richtung Wald. »Gehen wir ihm hinterher?« fragte Mathis. »Okay«, Fjolla nickte. Die zwei sprangen über den Zaun. »Jetzt sehen wir endlich mal, wo der sich rumtreibt«, freute sie sich. Die Spur des Katers verlief nicht immer schnurgerade über das Feld. Mal wandte sie sich hierhin, mal in die andere Richtung und führte schließlich in einem großen Bogen bis an den Waldrand. Als Mathis und Fjolla unter die Bäume traten, flatterten zwei schwarze Vögel über ihnen auf und lösten damit eine kleine Schneelawine aus, die auf sie niederging. Puh! Fjolla wischte sich den Schneestaub aus dem Gesicht und richtete vorsichtig ihren Blick nach oben. Am grauen Himmel waren die Raben nicht zu entdecken, aber dafür schallte ihr etwas Unheimliches Kra, Kra, Kra durch die Bäume. Mathis stand noch immer neben seiner Schwester mit eingezogenem Kopf und die Augen zusammengekniffen. Sind sie weg? fragte er. Ja, du kannst die Augen wieder aufmachen. Mathis sah auf, zog seine Mütze vom Kopf und schüttelte sie aus. Blöde Vögel, schimpfte er. Fjolla lachte und da musste Mathis auch lachen. Sie sah sich um. Wo ist die Spur? Sie war vom herabfallenden Schnee verschüttet worden. Suchend stapften sie herum. Hier, rief Mathis, hier geht's weiter. Im Wald war es nicht leicht, Monks Spur zu verfolgen. Denn Schnee lag nur an Stellen, die nicht vom Geäst der Bäume abgedeckt wurden. Darunter war der Boden oft nur leicht überzuckert, wenn überhaupt. Aber die beiden entwickelten schnell einen feinen Spürsinn für auch nur die leisesten Spuren, die die Pfoten des Katers auf dem Waldboden hinterlassen hatten. Und so drangen sie immer tiefer in den Wald hinein. Warte mal, Fjolla blieb plötzlich stehen. Ist das immer noch Monkys Spur? Ja, antwortete Mathis. Schau doch, da sind seine Pfotenabdrücke. Und der hier? Fjolla zeigte auf ein anderes Loch im Schnee. Der ist viel größer. Mathis starrte auf den Abdruck. Vielleicht war es eine andere Katze? Gibt es so große Katzen? Mm-mm. Fjolla schüttelte den Kopf. Wenn, dann war es eher ein großer Hund. Mathis überlegte. Laufen Hunde alleine durch den Wald? Fjolla zuckte mit den Schultern. Manchmal. Sie ging weiter. Die beiden Fährten verliefen in derselben Richtung. Es schien, als ob ihr Kater Monk dem Weg des größeren Tieres gefolgt war. Oder war es vielleicht umgekehrt? Fuhr es ihr durch den Kopf. Fjolla erschrak bei diesem Gedanken. Oder es war ein Tiger. Mathis stapfte grinsend neben ihr her. Quatsch, bei uns gibt's doch keine Tiger. Fjolla verdrehte die Augen. Aber Wölfe, sagte Mathis. Ach was, Fjolla schüttelte den Kopf. Hier doch nicht. Mathis kniete sich in den Schnee und drückte seine Hand hinein. Der Abdruck, den er hinterließ, war kaum größer als die großen Pfotenabdrücke. Nur Mathis Finger waren länger. Er sah zu seiner Schwester auf. Vielleicht war das ein Werwolf, tönte er düster. Pff, Fjolla verzog das Gesicht. Du spielst zu viele bescheuerte Monsterspiele. Stimmt gar nicht. Mathis stand auf und bückte sich nach einem Stock. Wenn du willst, dass ich dir helfe, wenn einer kommt, er versetzte der Luft mit seinem Stock einen Hieb, dann sag's lieber gleich. Ah, ja, bitte, hilf mir, flehte Fjolla spöttisch. Hier gibt es auch Trolle, erklärte Mathis und schwang seinen Stock gegen einen Ast, sodass der Schnee darauf dumpf zu Boden prasselte. Waldhexen und Drachen nicht zu vergessen, erinnerte ihn Fjolla. Ja! Zack! Befreite Mathis einen weiteren tiefhängenden Ast von seiner Schneelast. Da zum Beispiel! Er wies auf die Wurzeln eines umgestürzten Baumes, die nun zum Vorschein gekommen waren. Mit etwas Fantasie sahen sie aus wie das weit aufgerissene Maul eines Drachen. Fjolla legte ihren Kopf schief und betrachtete den Drachen. Aber der tut nix, sagte sie. Das ist ein Wurzeldrache, die sind lieb. Da wäre ich mir nicht so sicher, meinte Mathis. Wenn du da reinsteigst, er deutete auf das Loch, das der umgestürzte Baum aufgerissen hatte, dann kann es passieren, dass der Drache plötzlich Schnapp macht und dann bist du weg. Nö, erklärte Fjolla, dann bin ich gar nicht weg, dann bin ich im Bauch von dem Drachen. Ja, okay. Aber da drin ist es echt eklig. Da stinkt's und es ist total dunkel, raunte Mathis. Und außerdem, fügte er hinzu, wie willst du da wieder rauskommen? Ich würde mir schon was ausdenken, sagte Fjolla bestimmt. Ich würde den Drachen irgendwie kitzeln oder so. Und du? Sie blickte ihren Bruder herausfordernd an. Würdest du mich nicht rausholen? Weiß nicht. Mathis hieb scheinbar gleichgültig seinen Stock in den Schnee. »Ich würd's mir überlegen«, erklärte er schließlich gnädig. »Ach, Mathis«, seufzte Fjolla, »wenn ich dich nicht hätte.« Mathis grinste zufrieden. Schweigend stapften die beiden immer weiter den beiden Spuren nach. Plötzlich fiel Fjolla auf, wie still es war. Nur das leise Knarzen ihrer Schritte im Schnee war zu hören. »Ich habe langsam keine Lust mehr«, brummte Mathis. »Die gehen ja immer weiter in den Wald hinein. Wollen wir nicht umdrehen?« In genau diesem Moment war aus der Ferne ein heftiges Kreischen zu vernehmen. Die Kinder fuhren zusammen. Und wieder. Es hörte sich bedrohlich an, als ob dort ein Kampf stattfände. »Monkey!« Mathis und Fjolla sahen sich erschrocken an. Und dann fing Fjolla an zu laufen. Und Mathis auch. Sie achteten nun nicht mehr auf die Spuren, sondern rannten dorthin, wo das Kampfgekreisch herkam. »Monkey!« Fjolla kreischte mindestens ebenso laut. Sie hoffte, das Tier dadurch verscheuchen zu können, mit dem Monkey kämpfte. Der Wald wurde hier immer dichter. Dünne, eng zusammenstehende Fichten machten das Durchkommen bald fast unmöglich. Aber Fjolla war es egal, ob die Zweige ihr in die Seiten stachen. Eine nach dem anderen knickte sie ab und kämpfte sich mit all ihrer Kraft voran. »Fjolla!« Keuchend versuchte Mathis ihr zu folgen. Das Fichtenreisig auf dem Boden knackte unter seinen Füßen.
»Warte!« rief er. »Ich kann nicht so schnell!«
Endlich hielt seine Schwester inne. Das Kampfgeschrei der Tiere war plötzlich verstummt.
»Monkey«, schrie Fjolla und sah sich ängstlich um. »Wo bist du?«
Schwitzend und schnaufend holte Mathis sie ein.
»Was machst du? Hier kommen wir nicht durch.
Aber wir müssen ihn finden.«
Verzweifelt brach Fjolla noch ein Stück weiter durch die Zweige. Dann sah sie ein, dass es keinen Sinn hatte.
»Monkey«, schrie sie wieder.
»Komm, wir gehen hier raus. Wir gehen außenrum.«
Mathis zog Fjolla am Schneeanzug. Endlich wandte sie sich um und folgte ihrem Bruder aus dem Dickicht. Es hatte wieder angefangen zu schneien. Lautlos sanken die Flocken auf sie nieder und bedeckten ihre Mützen und Schultern mit einer dünnen weißen Schicht. Immer wieder riefen Mathis und Fjolla Monkeys Namen. Aber es rührte sich nichts. Sie mussten einen weiten Bogen um das Dickicht schlagen, um auf die andere Seite zu gelangen.
»Da! Da ist eine Spur!«
Mathis sprang eilig zu einem der Löcher, die er im Schnee entdeckt hatte.
»Das ist die von dem Riesenvieh. Es ist da lang gelaufen.«
Fjolla sah der Spur nach, die hangaufwärts zwischen den Bäumen verschwand. Das waren keine Pfoten. Das waren richtige Tatzenabdrücke, dachte sie. Diesmal lagen sie viel weiter auseinander. Sie musterte die länglichen Furchen hinter jedem der Abdrücke. Dort mussten die Tatzen durch den Schnee gefahren sein, bevor sie aufsetzten.
»Es sieht so aus, als ob das Vieh gerannt ist, oder?«
Mathis nickte.
»Ja, ich glaube auch.«
Er spähte furchtsam in den Wald hinein. Nicht, dass dort irgendwo eine Gefahr lauerte.
»Okay.« Fjolla wandte sich gegen die Laufrichtung der Spur. »Dann müssen wir da lang«, entschied sie.
»Psst«, machte Mathis. Er hob die Hand und lauschte. Unwillkürlich zog Fjolla den Kopf ein.
»Was ist?«
flüsterte sie.
»Kra, kra, kra«,
machte es. Mathis atmete auf und schüttelte den Kopf. »Ach nichts«, murmelte er. Fjolla verdrehte die Augen.
»Also los jetzt, komm!«
In diesem Teil des Waldes standen die Bäume zum Glück nicht mehr so dicht, sodass sie bequem nebeneinander hergehen konnten.
»Glaubst du, es war ein Wolf?« fragte Mathis.
Fjolla schüttelte den Kopf.
»Ich hoffe nicht. Gegen einen Wolf hätte eine Katze, glaube ich, keine Chance.«
Mathis zuckte mit den Schultern.
»Ich weiß nicht. Monk ist stark. Und schnell.«
»Ja, aber...« Fjolla beendete ihren Satz nicht, denn in diesem Moment erreichten sie die Stelle, wo der Kampf offensichtlich stattgefunden hatte. In einem Umkreis von wenigen Metern war der Schnee total zerwühlt. Und überall waren Pfotenabdrücke der beiden ungleich großen Tiere zu erkennen.
»Monkey!«
Unsicher rief Fjolla erneut den Namen des Katers. Aber ihre Stimme reichte nicht mehr weit, denn der verschneite Wald und die immer dichter fallenden Flocken verschluckten den Schall.
»Guck mal«,
Mathis hob ein ausgerissenes Fellbüschel auf.
»Die Haare sind bestimmt von Monkey.«
Oh nein! Und da ist Blut!« rief Jolla entsetzt. Panisch sah sie umher.
»Mattis, er ist verletzt!«
Ihr stiegen die Tränen in die Augen.
»Wir müssen ihn finden!«
Mattis stand da und starrte auf den leuchtend roten Fleck im Schnee.
»Vielleicht hat ihn der Wolf mitgenommen«, sagte er leise. »Nein, ganz sicher nicht. Da war kein Blut. Das hätten wir doch gesehen.«
Fjolla versuchte, sich zu orientieren.
»Also, von da sind sie gekommen. Und dann...«
Sie kniete sich in den Schnee und bemühte sich, die Spuren zu lesen. Das Licht im Wald war grau geworden, obwohl es Vormittag war. Stumm beobachtete Mattis, wie die Flocken auf Fjollas Schneeanzug landeten. Er dachte an das scheußliche Kreischen der Tiere vorhin und stellte sich vor, wie Monk sich hier mit seinen scharfen Krallen gegen den Wolf gewehrt hatte.
»Jetzt hilf mir doch mal«, forderte Fjolla ihn auf.
Endlich gab sich Mattis einen Ruck und suchte wie Fjolla die Umgebung nach weiteren Blutspuren ab. Sie mussten sich wirklich beeilen, denn der Schnee fiel unaufhörlich und immer dichter. Flocke für Flocke sank herab und bedeckte alles ohne Unterschied.
»Fjolla, hier!«
Mattis scharrte mit seinem Stiefel etwas Schnee zur Seite.
»Hier ist auch noch Blut!«
So schnell sie konnte, rannte Fjolla zu ihm hin.
»Los«, rief sie, »er ist da lang!«
Ohne zu zögern, eilten sie der Spur nach. Noch war sie zu erkennen, auch wenn die Löcher, die die Pfoten des Katers auf der Flucht hinterlassen hatten, sich durch den fallenden Schnee in eine Reihe sanfter Mulden verwandelten. Keuchend und schnaufend stolperten Mattis und Fjolla weiter durch den Wald.
»Monkey«,
riefen sie immer wieder abwechselnd.
»Monkey!«
»Wenn wir ihn nicht bald finden, dann verlieren wir seine Spur.« Fjolla klang zunehmend verzweifelt.
»Dann schneit alles zu.«
»Aber dann...« Mattis hielt inne. Er traute sich nicht, seinen Gedanken zu Ende zu denken.
»Warte mal, Fjolla. Weißt du noch, wo wir sind?« fragte er.
Fjolla blieb stehen und sah sich um. Die Flocken fielen mittlerweile so dicht, dass sie ihren Bruder schon in diesem kurzen Abstand nur noch wie durch einen Schleier sehen konnte. Eine jähe Angst überkam sie. Weiter als 2-3 Meter war kaum noch etwas zu erkennen. »Nein«, sagte sie und bemühte sich, ihrer Stimme einen festen Klang zu geben. »Aber wenn wir zurückgehen, dann folgen wir einfach unseren Spuren.«
»Wenn die dann noch da sind«, sagte Mattis.
»Willst du jetzt aufgeben oder was?«
fuhr ihn Fjolla an. Sie sah verzweifelt aus.
»Nein, aber...«
Mattis wischte sich Schnee aus dem Gesicht. Er fühlte, wie ihm die Tränen kamen.
»Jetzt sehen wir eh nichts. Guck doch mal, wie es schneit«, forderte Fjolla ihn auf. »Es hat gar keinen Sinn, umzudrehen.«
»Aber Monkeys Spur sehen wir doch auch nicht mehr«, rief Mattis,
und plötzlich weinte er. Fjolla musste sich eingestehen, dass Mattis recht hatte. Von der Spur des Katers war nichts mehr zu sehen. »Komm, Mattis«, sie nahm seine Hand. Ihr war auch zum Heulen zumute. Sie zog Mattis hinter sich her und suchte Schutz unter einer großen Tanne. Die unteren Äste waren schwer vom Schnee und hingen so tief, dass sie sie fast wie ein Zelt umgaben.
»Wir bleiben erst mal hier, bis es wieder aufhört zu schneien«, sagte Fjolla.
Die beiden kauerten sich an den Stamm und drängten sich eng aneinander. Fjolla legte ihren Arm um Mattis und strich ihm beruhigend über den Kopf. Und während er leise vor sich hinschluchzte, starrte sie durch die Äste hinaus in das grau-weiße Wirbeln.
»Wir finden schon wieder raus hier«,
versuchte sie Mattis und auch sich selbst zu beruhigen.
»So weit sind wir ja nicht gegangen.«
»Und Monkey?«
Mattis wischte sich mit dem Handrücken über die Nase und schniefte. Fjolla zuckte hilflos mit den Schultern.
»Ich weiß ja auch nicht. Der schafft das schon irgendwie. Hoffe ich. Der ist ja nicht zum ersten Mal hier im Wald.«
»Und er hat auch schon mal eine Wunde gehabt von einem Kampf«,
erinnerte sie Mattis. Fjolla nickte. »Stimmt. Und sein Ohr ist auch ausgefranst vom Kämpfen.«
»Warum muss der immer kämpfen?«, fragte Mattis.
Fjolla zuckte wieder mit den Schultern.
»Weiß ich auch nicht. Die kämpfen um Weibchen.«
Mattis richtete sich auf.
»Echt?«
»Ja, oder um ihr Revier«, sagte Fjolla. »Was weiß ich?«
Mattis legte seinen Kopf wieder auf ihren Bauch.
»Ich bin ja keine Katze«, fügte sie nach kurzem Schweigen hinzu.
»Nee«, sagte Mattis, und ein bisschen hörte es sich schon wieder so an, als würde er kichern. Dann sagten sie lange nichts mehr.
Mattis sah nun auch dem wirbelnden Schnee zu und wie die weiße Last auf den Zweigen fast unmerklich immer weiter anwuchs und die Öffnung, durch die sie hinaussehen konnten, dabei immer schmaler wurde. Obwohl die Welt dort draußen voller Bewegung war, war es seltsamerweise vollkommen still. Nur das Rascheln ihrer Schneeanzüge war dann und wann zu hören, wenn er oder Fjolla sich bewegten. Sonst war Mattis dieses Geräusch nie aufgefallen, aber nun kam es ihm plötzlich unpassend und laut vor, weshalb er sich bemühte, für eine Weile völlig stillzuhalten.
»Was machen eigentlich die ganzen Tiere im Wald, wenn es so schneit?«, fragte er irgendwann.
»Das Gleiche wie wir«, antwortete Fjolla. »Sie suchen sich ein Versteck, wo sie geschützt sind, denke ich.«
»Sie gehen in ihre Höhle«, überlegte Mattis, »wenn sie eine haben.«
»Genau«, Fjolla nickte, und dann schwiegen sie wieder.
»Ich hab Durst«, sagte Mattis plötzlich.
»Ich auch«, seufzte Fjolla,
»und Hunger habe ich auch.«
»Wir hätten doch erst mal was frühstücken sollen«, meinte Mattis.
»Ja«, gab Fjolla zu, »ich hab ja nicht gewusst, dass wir so lange weg sind.«
Sie beugte sich vor, kroch zwischen die Tannenzweige und griff mit beiden Händen hinaus in den Schnee.
»Hier«, sie reichte Mattis einen unförmigen Ball.
»Wir sollen doch keinen Schnee essen«, grinste Mattis und begann sogleich an dem Ball zu saugen.
»Ist mir egal«, sagte Fjolla und nahm sich auch eine Handvoll.
»Besser als verdursten.«
»Stimmt«, sagte Mattis, und dann saugten und schlurften sie beide ihren Frühstücksschnee.
»Der ist ja auch ganz frisch«, erklärte Fjolla.
»Frisch vom Baum«, sie kicherte.
»Wir essen Schnäpfel«, sagte Mattis, und da mussten sie beide lachen.
Als Mattis sich noch einen zweiten Schneeapfel holen wollte, sah er, dass inzwischen nur noch vereinzelte Flocken vom Himmel schwebten. Er drückte die Zweige auseinander und streckte seinen Kopf hinaus.
»Fjolla, es hat aufgehört«, rief er.
Fjolla krabbelte auch aus ihrem Unterschlupf und sah sich um.
»Wow«, staunte sie, »jetzt liegt ja doppelt so viel Schnee wie vorhin.«
»Na ja, fast«, sagte Mattis.
»Gehen wir los?«, fragte Fjolla.
Mattis nickte.
»Wohin gehen wir jetzt?«
»Ich würde sagen, nach Hause«, sagte Fjolla. »Alles andere hat ja keinen Sinn mehr.«
Mattis nickte. »Dann müssen wir da lang, oder?«
»Ja, von da sind wir gekommen«, bestätigte Fjolla.
Wie zwei Störche stapften sie los. Zuerst fanden sie es lustig. Für jeden ihrer Schritte mussten sie die Füße weit anheben, nur um im nächsten Moment schon wieder tief im Schnee zu versinken. Aber bald merkte Mattis, wie anstrengend es auf Dauer war, durch so hohen Schnee zu laufen.
»Warte, geh nicht so schnell«, rief er.
Schnaufend zog er sich die Mütze vom Kopf und stopfte sie in die Tasche.
»Geh einfach hinter mir«, schlug Fjolla vor. »Dann kannst du in meine Fußstapfen treten.«
»Okay«,
Mattis folgte ihr.
»Du machst zu große Schritte«, beschwerte er sich.
»Ist gut«, sagte Fjolla, »ich mach kleinere.«
Der Wald war noch verzauberter als zuvor. Das war zwar wunderschön, aber dadurch sah jetzt auch alles anders aus. Und Fjolla war sich bald nicht mehr sicher, ob sie in die richtige Richtung gingen. Irgendwann blieb sie auf einer kleinen Lichtung stehen.
»Weißt du noch, ob wir von hier gekommen sind?«, fragte sie.
»Mm-mm«, Mattis schüttelte den Kopf.
»Ich glaub nicht.«
Fjolla sah sich um.
»Wir müssten doch jetzt längst wieder an der Stelle sein, wo die gekämpft haben. Das muss doch hier irgendwo sein.«
Sie wandte sich nach rechts. Aber schon nach kurzer Zeit blieb sie wieder stehen, denn vor ihr stieg das Gelände plötzlich an.
»Hier war es bestimmt nicht, oder? Sind wir irgendwo runtergegangen?«
Mattis schüttelte wieder den Kopf. Er sah sich wie Fjolla hilflos um.
»Okay, wir probieren es in die andere Richtung«, entschied Fjolla.
Aber soweit sie sich auch durch den Schnee kämpften, sie sahen nichts, das ihnen irgendwie bekannt vorkam. Fjolla wurde klar, dass sie sich verlaufen hatten. Doch sie sagte nichts, um Mattis nicht zu beunruhigen. Plötzlich blieb sie stehen. Vor ihr führte eine menschliche Spur durch den Wald.
»Was ist?«, fragte Mattis.
»Da ist eine Spur«, flüsterte Fjolla. »Da ist jemand gegangen.«
Mattis neigte den Kopf, um an Fjolla vorbeisehen zu können.
»Vielleicht sind wir ja im Kreis gegangen und es ist unsere Spur«, überlegte er. Fjolla erschrak. Sie stapfte zu einem der Löcher, um es sich genauer anzusehen.
»Nein, das sind nicht unsere Abdrücke«, sagte sie leise.
»Schau, hier ist nur einer gegangen.«
»Gehen wir ihr nach?«, fragte Mattis.
Fjolla betrachtete die Spur. Sie verschwand zwischen den Bäumen. Ihr war weder anzusehen, wer da gegangen war, noch wohin sie führte.
»Ich weiß nicht«, Fjolla hob unsicher die Schultern.
»Was sollen wir sonst machen?« In diesem Moment war ein leises Klirren und Klimpern zu hören, wie verwehte Töne einer verwunschenen Musik. Sie kamen von dort, wohin die Spur führte.
»Da ist wer«,
wisperte Mattis. Er sah seine Schwester unsicher an.
»Wir haben uns verlaufen, stimmt's?«
»Mhm«, Fjolla nickte.
»Vielleicht ist es der Förster«, meinte Mattis.
»Kann schon sein«, brummte Fjolla. Sie sah nicht sehr überzeugt aus.
»Wir schauen, wer da ist«, entschied sie. »Aber wir verstecken uns lieber.«
So leise wie möglich folgten Mattis und Fjolla der Spur durch den hohen Schnee. Sie bewegten sich seitlich in einiger Entfernung davon vorwärts und suchten hinter den verschneiten Bäumen immer wieder Deckung. Das Klirren und Klimpern war nun immer deutlicher zu hören. Und dann ertönte plötzlich ganz in der Nähe ein dumpfes Geräusch. Mattis und Fjolla hielten erschrocken inne.
»Was war das?«, wisperte Mattis.
»Hat sich so angehört wie eine Tür.« Fjolla setzte vorsichtig einen Fuß in den Schnee, um zwischen zwei Tannen hindurchblicken zu können. Erschrocken fuhr sie zurück.
»Da ist ein Haus, mitten im Wald«, flüsterte sie.
»Hast du wen gesehen?«, fragte Mattis.
Fjolla schüttelte den Kopf. »Wenn jemand kommt, dann wirf dich einfach in den Schnee«, zischte sie. »Dann entdecken die uns nicht, okay?«
Mattis nickte.
Schritt für Schritt pirschten sich die beiden an das Haus heran. Es war ein altes Haus mit einem spitzgiebeligen, tief herabreichenden Dach, einem kleinen Balkon und hölzernen Fensterläden, von denen manche schon schief in den Angeln hingen. Aus einem der Fenster fiel Licht. Fjolla und Mattis duckten sich hinter einen Holzstapel. Die Fußspur führte quer über eine Lichtung bis an die Haustür. Neben der Tür lehnte ein Reisigbesen, der, wie auch alles andere um ihn herum, mit Schnee bedeckt war. Ein plötzlicher Windstoß wehte den Kindern einen eisigen Schleier Schneestaub ins Gesicht, sodass sie unwillkürlich die Augen schlossen. Dabei erklangen auch wieder jene seltsam verwunschenen Töne. Als sie aufschauten, sahen sie, dass in den Bäumen um das Haus kleine Wolken aus blitzenden Glasscherben, Nägeln und anderen metallischen Gegenständen schwebten, die klimpernd aneinander schlugen. Es waren Windspiele, aufgehängt an dünnen, fast unsichtbaren Fäden. Hinter dem Haus lag ein verschneiter Garten, der von einem windschiefen Zaun umgeben war. Auf den Zaunlatten steckten kunstvolle Tier- und andere Masken, auch Puppenköpfe, die unter ihren Schneehauben unheimlich zu ihnen herüberstarrten. Und nicht weit von ihrem Versteck entfernt stand noch ein Häuschen mit einem gemauerten Schornstein. An seiner Vorderseite befand sich eine eiserne Klappe, von deren Rändern her schwarze Rußzungen über den Putz leckten.
»Ist das ein Ofen?«, fragte Mattis.
Fjolla nickte.
»Oh nein«, sagte Mattis, »das ist hier genau wie bei Hänsel und Gretel.«
»Quatsch«, flüsterte Fjolla, »das ist ein Märchen. Und außerdem ist das hier kein Lebkuchenhaus.« Es war Mattis anzusehen, dass ihn dieses Argument nicht besonders überzeugte. Ein lautes Flattern ließ die Kinder zusammenfahren.
»Kroak! Kroak!«
Zwei Raben landeten auf dem Dach eines Vogelhäuschens. Mattis und Fjolla beobachteten erstaunt, wie sie es zuerst mit Geflatter und Hin- und Herhüpfen vom Schnee befreiten um anschließend festgekrallt am Rand des kleinen Daches, kopfüberhängend im Inneren nach Essbarem zu suchen. Schließlich flogen beide mit einer Walnuss im Schnabel auf den gegenüberliegenden Balkon, wo sie sie in aller Rabenruhe knackten und verspeisten. Mattes grinste.
»Ganz schön schlau. Wollen wir uns da auch Nüsse holen?«
»Was? Nein!«
Fiola schüttelte entrüstet den Kopf.
»Wir wissen doch gar nicht, wer da wohnt.«
»Aber ich hab Hunger«, jammerte Mattes.
»Dann ist Schnee«, brummte Fiola.
Mattes schaute missmutig drein und atmete einmal tief durch.
»Okay, dann schleichen wir uns an und schauen durchs Fenster rein«, schlug er vor. »Dann sehen wir, wer da wohnt.«
Fiola dachte nach. Zu warten, bis jemand aus dem Haus kam, um zu sehen, ob er oder sie einen vertrauenswürdigen Eindruck machte, könnte lange dauern. Aber wenn sie vor dem Fenster entdeckt würden, dann hätten sie kaum noch Möglichkeiten, einfach zu verschwinden. Gleich gegenüber schien ein breiter Weg vom Haus wegzuführen. Natürlich war auch der tief verschneit. Wenn sie ihm folgen würden, dann kämen sie wahrscheinlich irgendwann zu einer Straße. Nur wüssten sie dann immer noch nicht, wo sie waren und wie sie von dort wieder nach Hause kämen. Über ihnen, in den Bäumen, klimperten die Windspiele. Fiola nickte.
»Okay, wir gucken durchs Fenster. Aber du bleibst besser hier. Ich gehe allein.«
»Nein!« protestierte Mattes. »Ich will mit! Ich will auch gucken!«
»Nein, das geht nicht. Du musst hierbleiben und schauen, ob jemand bei der Haustür rauskommt,« beschwor ihn Fiola. »Wenn ich da am Fenster bin, dann kann ich das nicht sehen. Dann musst du mich warnen.«
Mattes zögerte.
»Na gut,« brummte er schließlich
und sah dabei gar nicht glücklich aus.
»Wenn jemand kommt,« überlegte Fiola, »dann machst du... Kra! Kra!«
ahmte Mattes den Ruf der Raben nach und grinste.
»Genau«, freute sich Fiola, »das ist gut. Also, du passt auf, ja?«
»Mhm«,
Mattes nickte. Gebückt lief Fiola über die unberührte Schneefläche zu dem Haus. Mattes beobachtete, wie sie die Hauswand erreichte und an ihr entlang zu dem erleuchteten Fenster schlich. Vorsichtig schob Fiola ihren Kopf vor das Fenster und wich sofort wieder zurück. Sie drückte sich an die Hauswand und machte ein erschrockenes Gesicht. Im nächsten Moment tauchte eine Gestalt in dem Fenster auf und blickte nach draußen. Auch Mattes duckte sich blitzschnell hinter den Holzstapel. Die Gestalt hatte ausgesehen wie eine Frau. Mit klopfendem Herzen hockte er da und hoffte, dass sie weder Fiola noch ihn entdeckt hatte. Er wartete einen Moment, dann schlich er sich auf die andere Seite des Holzstapels und spähte von dort aus um die Ecke. Fiola stand immer noch an die Hauswand gedrückt und rührte sich nicht. Aber die Frau im Fenster war verschwunden.
»Psst«, machte er, damit Fiola ihn bemerkte.
Er winkte ihr zu und zeigte aufgeregt auf das Fenster. Als Fiola fragend die Hände nach oben drehte, signalisierte Mattes ihr, dass die Gefahr vorbei war. Fiola nickte. Sie wartete einen Moment, dann schob sie ihren Kopf vorsichtig wieder vor das Fenster und sah hinein. Erst jetzt wurde Mattes bewusst, dass die Frau Fiolas Spur im Schnee gesehen haben musste. Er erschrak. Sie wusste jetzt, dass sie da waren.
»Psst, Fiola!« rief er leise.
Aber Fiola hörte ihn nicht. Sie spähte aufmerksam in das Zimmer und bewegte den Kopf hin und her, als könne sie irgendetwas nicht richtig erkennen. Vielleicht war es auch der Wind und das Klimpern in den Bäumen, die seine Stimme nicht bis zu ihr hatten dringen lassen. Er wollte noch einmal rufen, aber in diesem Moment hörte er ein Geräusch von der Eingangstür her. Fiola schien auch das nicht gehört zu haben. Eilig lief er wieder zurück, auf die andere Seite des Holzstapels, um die Tür sehen zu können. Aber dort war niemand. Da fiel ihm auf, dass der Besen verschwunden war. Mattes sah, dass Fiola jetzt geduckt zum nächsten Fenster schlich.
»Fiola!«
zischte er wieder. Diesmal schien sie ihn gehört zu haben, denn sie drehte sich um und hob die Hand, er solle sich gedulden.
»Nein!«
rief Mattes verzweifelt. Doch sie hatte sich schon wieder dem Fenster zugewandt, durch das sie neugierig in das Zimmer spähte. Deshalb bemerkte sie nicht, dass Mattes in diesem Augenblick vor Schreck erstarrte. Denn im Garten hinter dem Haus erschien plötzlich eine scheußliche Gestalt mit wirren Strohhaaren, die ihm mit dem Besen drohte. Entsetzt fuhr Mattes zurück
und presste sich gegen den Holzstapel. Sein Herz hämmerte wie wild.
Fjolla, fuhr es ihm durch den Kopf. Er musste sie warnen.
Genau in dem Moment, als Matte sich wieder ein Stück aus der Deckung wagte, gerade so weit, dass er Fjolla sehen konnte, hüpfte einer der Raben auf die Balkonbrüstung, breitete seine Flügel aus und flog mit lautem Kra, Kra in das Geäst der Bäume über ihm. Fjolla fuhr herum, sah Mattes entsetztes Gesicht und wie er hektisch winkte und auf den Garten zeigte und rannte los. Nur leider in die falsche Richtung, denn sie dachte natürlich, die Gefahr drohe von der Haustür her.
»Nein, nicht dahin!« schrie Mattes.
Aber es war zu spät. Als Fjolla die Hausecke erreichte, stieß sie einen spitzen Schrei aus, fuhr panisch herum und ergriff die Flucht. Mattes sah, dass die Gestalt hinter dem Zaun einen Schneeball formte und ihn Fjolla hinterherwarf. Nur knapp verfehlte er sein Ziel. Heulend vor Entsetzen kam Fjolla auf Mattes zugerannt.
»Weg! Weg!« schrie sie.
Und da rannte auch Mattes los. So schnell sie in dem tiefen Schnee laufen konnten, rannten sie zurück in den Wald. Sie warfen die Beine hoch, stolperten, fielen in den Schnee, rappelten sich wieder auf und rannten weiter. Keuchend vor Anstrengung und mit immer noch schreckgeweiteten Augen blieben sie endlich weit weg von dem Haus hinter einer Tanne stehen. Sie sahen sich um und lauschten. Aber es war nichts zu hören. Es schien sie niemand zu verfolgen. »Oh Gott«, stöhnte Fjolla und schüttelte immer noch fassungslos den Kopf. »Ich bin so erschrocken. Das glaubst du gar nicht. Was glaubst du, wie ich Angst hatte?« schnaufte Mattes. »Ich wollte dich warnen, aber dann kam der Rabe.«
»Wie? Das warst gar nicht du?«
Fjolla sah ihn überrascht an.
»Nein, das war der Rabe.«
Mattes war immer noch außer sich.
»Ich wollte dir zeigen, dass die im Garten ist. Aber du hast gedacht...«
»Ich hab gedacht«, fiel ihm Fjolla ins Wort, »du zeigst mir, ich soll da hinlaufen.«
»Und dann war da diese Hexe«,
stieß Mattes hervor.
»Ich hab's doch gesagt, das ist ein Hexenhaus.«
»Nein«, Fjolla schüttelte energisch den Kopf. »Das ist Quatsch. Es gibt keine Hexen.«
»Die hat dir einen Schneeball hinterhergeworfen«, empörte sich Mattes. »Die hat bestimmt auch den Raben losgeschickt.«
»Tch«, machte Fjolla. »Ich weiß nicht. Ich meine, die sah echt voll so aus, aber
die hatte solche Haare.«
Mattes ruderte mit den Armen, um Fjolla zu erinnern.
»Die standen nach allen Seiten ab, wie aus Stroh.«
Fjolla nickte. »Ja, na und? Aber die Frau, die ich drinnen gesehen hab, die sah ganz anders aus. Und es sah da auch nicht aus wie bei einer Hexe. Da war eine Katze«, fiel es Fjolla wieder ein. »Ich hab sie nur ganz kurz von hinten gesehen, als sie aus dem Zimmer gelaufen ist.«
»Die sah aus wie Monkey.«
Mattes guckte überrascht.
»Vielleicht war es Monkey«, rief er hoffnungsvoll.
Fjolla zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht. Ich kann es nicht genau sagen. Aber wie soll er dorthin gekommen sein?«
Mattes nickte unsicher.
»Hexen haben auch Katzen«, fiel es ihm ein. »Jetzt hör doch mal auf mit deiner blöden Hexe«, schimpfte Fjolla. »Es gibt keine Hexen. Wie oft soll ich dir das noch sagen?«
»Die sah aber so aus«, beharrte Mattes. »Und die Glasscherben im Baum«, erinnerte er sie. »Ding, ding. Und die Gruselköpfe auf dem Zaun.« Fjolla riss die Augen auf.
»Ja, natürlich. Dass wir das nicht gecheckt haben. Das war eine Maske.«
»Was?« Mattes guckte verwirrt. »Die Frau hat sich eine Maske aufgesetzt, mit Strohhaaren dran und so«, erklärte Fjolla, »um uns zu erschrecken.« Mattes stutzte. Dann brummte er, »Blöde Kuh.«
»Ja«, nickte Fjolla, »die hat uns ganz schön reingelegt.«
Mattes ließ sich in den Schnee fallen und buddelte darin herum.
»Gehen wir zurück?«, fragte er nach einer Weile.
»Okay«, nickte Fjolla.
»Und was willst du dann machen?«
Mattes zuckte mit den Schultern.
»Weiß ich noch nicht. An die Tür bummern und dann wieder wegrennen? Oder wir schmeißen ihr Schneebälle drauf, wenn sie aufmacht?«
»Oder wir holen uns auch Masken«, schlug Fjolla vor.
»Vom Zaun. Und erschrecken sie auch.«
Mattes grinste.
»Oh ja.«
Fjolla winkte ihm.
»Los, komm, das machen wir.«
Diesmal schlugen sie einen Bogen um das Haus
und schlichen sich von hinten an. Von der Gartenseite sah das Haus viel einladender aus. Durch die verschneiten Obstbäume konnten sie einen Wintergarten sehen, hinter dessen Fenstern die vielen kleinen Sterne einer Lichterkette schimmerten. Im Garten standen neben den Masken am Zaun auch noch andere seltsame Figuren, die aus allen möglichen Materialien gefertigt waren. Aus Holz, Rinde, Schnur, Draht und alten Blechdosen und anderem Schrott. Teilweise waren sie auch bemalt. Geduckt stapften Mathis und Fjolla am Zaun entlang. Der Besen, den die Frau zuvor geschwenkt hatte, lehnte zusammen mit einer Schaufel neben der Terrassentür. Dort war jetzt auch eine kleine Fläche vom Schnee geräumt. »Siehst du jemanden?« flüsterte Fjolla. »Mm-mm«, brummte Mathis. Eine schwarze Katze lief am Haus entlang und verschwand um die Ecke. Mathis und Fjolla sahen sich an. »Das war nicht Monkey«, sagte Mathis. »Nein«, Fjolla schüttelte enttäuscht den Kopf. Nur noch ein paar Schritte, dann hatten sie die Tiermasken erreicht. Fjolla wischte von zweien den Schnee. »Cool«, flüsterte sie. Die eine verwandelte denjenigen, der sie aufsetzte, in eine Katze, die andere in einen Hund. »Welche willst du?« flüsterte Fjolla. »Die da«, Mathis deutete auf die Katze. Fjolla nahm die Maske vom Zaun und half Mathis, sie sich über den Kopf zu ziehen. Sie fühlte sich kalt an, aber das war ihm jetzt egal. Seine Augen funkelten dunkel hinter den Löchern der Maske. »Krrrr«, fauchte Mathis und formte seine Finger zu Krallen. Fjolla grinste. »Psst«, kicherte sie und schaute besorgt zum Haus, aber dort war immer noch niemand zu sehen. Eilig zog Fjolla sich die Hundemaske über und wackelte mit dem Kopf. Die beiden sahen sich an. Sie sahen lustig aus mit ihren Masken, aber auch ein bisschen unheimlich.
»Wow«,
machte Fjolla leise.
»Miau«,
antwortete Mathis. Die beiden kicherten. Dann schlichen sie sich so geschmeidig wie der Hund und die Katze, die sie jetzt waren, zum Haus. Unter dem Fenster, durch das Licht nach draußen fiel, duckten sie sich.
»Eins, zwei, drei«,
zählte Fjolla. Und dann sprangen sie beide gleichzeitig hoch und zeigten ihre Krallen. Doch leider vergeblich, es war niemand im Zimmer. Der Hund und die Katze ließen enttäuscht ihre Blicke durch das Zimmer schweifen. Es sah gemütlich aus. Ein Sofa mit Kissen, eine Stehlampe und bunte Teppiche auf dem Fußboden. »Komm«, die Katze deutete zur Vorderseite des Hauses. Der Hund nickte. Geduckt schlichen sie weiter. An der Hausecke angelangt, machte es plötzlich »Kroak, Kroak« über ihnen. Die beiden fuhren zusammen. Oben auf der Balkonbrüstung stolzierte einer der beiden Raben.
»Kroak, Kroak«,
antwortete die Katze. Der Rabe hielt inne, legte den Kopf schief und sah sie aus seinen kleinen schwarzen Augen aufmerksam an.
»Kroak, Kroak«, machte die Katze wieder.
Da öffnete der Rabe die Flügel und flatterte hinüber auf einen Baum, von wo aus er seine krächzende Antwort rief.
»Hey, was war das denn?«, flüsterte der Hund. »Du bist doch eine Katze.« »Ich bin eine Hexenkatze«, antwortete die Katze. »Ich kann auch die Sprache der Raben.«
»Ha«, machte der Hund, und es hörte sich an, als ob er lachte.
»Verstehe«,
nickte er.
»Du kannst ja auch die Menschensprache«, sagte die Katze. Brummte der Hund. »Die ist ja leicht.«
Dann trat er einen Schritt vor und sah zur Haustür.
»Bummern wir?«,
fragte er.
»Ja«, freute sich die Katze.
Sie schlichen sich an die Tür.
»Wenn sie kommt, machen wir Hua, okay?« »Ja«,
die Katze nickte. Die beiden hoben ihre Fäuste und dann
»Bum, bum, 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 bum«,
trommelten sie an die Tür. Und wieder
»Bum, bum, 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 bum«.
Der Hund und die Katze kicherten. Als plötzlich die Tür aufging, machten sie beide
»Hua«.
Die Frau stieß einen kleinen Schrei aus und wich erschrocken zurück, während ein schwarz-weiß gefleckter Kater, den sie in den Armen gehalten hatte, ihr wie der Blitz vom Arm sprang und zurück ins Innere des Hauses raste.
»Monkey«,
rief der Hund und schaute ihm verblüfft hinterher. Es sah so aus, als ob er einen Verband um die Pfote trug. Der Hund und die Katze sahen sich an, dann blickten sie zu der Frau hoch. »Entschuldigung«, sagte der Hund, »das ist unser Kater. Er heißt Monkey.« »Ah, das ist ja eine Überraschung«, Ein Hund und eine Katze kommen vorbei, um ihren Freund abzuholen. Die Frau musste lachen. Einmal laut klopfen hätte übrigens gereicht.
Mhm, ja. Der Hund und die Katze nickten. Aber gut, dass ihr da seid.
Na dann, holen wir ihn mal, sagte sie und wandte sich um.
Monkey?
Mattis und Fiola traten über die Schwelle und zogen sich schüchtern die Masken vom Kopf. Die könnt ihr da hinlegen, sagte die Frau und zeigte auf eine Kommode. Ich heiße übrigens Ranja. In diesem Moment kam der Kater, der ihre Stimmen erkannt hatte, angelaufen und strich ihnen laut schnurrend um die Beine.
Monkey!
Voller Freude nahm ihn Fiola hoch auf den Arm.
Was machst du denn, hä?
Sie küsste ihn und Mattis freute sich und streichelte ihn auch.
Und wir heißen Mattis und Fiola, sagte Fiola und ließ den Kater auf Mattis Arm wechseln.
Schön. Ranja neigte den Kopf zur Seite und nickte freundlich. Er hat Glück gehabt, dass ich ihn im Wald gefunden habe. Er hat eine ziemlich große Wunde an der Pfote.
Vielen Dank, sagte Fiola, dass Sie ihn verbunden haben.
Na klar, Ranja lächelte. Aber wo kommt ihr jetzt eigentlich her, fragte sie. Wart ihr bei dem Schneetreiben draußen im Wald?
Mhm.
Matti und Fiola nickten. Alle Achtung, staunte Ranja. Sie überlegte.
Ja, wollt ihr kurz reinkommen? Oder wollt ihr gleich wieder los mit eurem Kater?
Mattis und Fiola sahen sich an und zögerten.
Ich hoffe, ich habe euch vorhin nicht so sehr erschreckt, sagte Ranja. Ja, nee, Fiola lächelte unsicher.
Ich dachte nämlich zuerst, ihr wollt mir einen Streich spielen, als ihr um mein Haus geschlichen seid, erklärte Ranja.
Aha, dachte ich mir, gute Gelegenheit, mal wieder die Hexe zu spielen.
Sie guckte etwas betreten. Tut mir leid. Aber ihr habt es mir ja auch ganz schön heimgezahlt. Und da mussten Mattis und Fiola natürlich auch lachen. Sie setzten sich mit Ranja in ihr gemütliches Wohnzimmer, wo sie erzählten, wie sie eigentlich nur der Spur des Katers in den Wald gefolgt und dann vom Schnee überrascht worden waren. Als Fiola von den großen Pfotenabdrücken und den Spuren des Tieres, mit dem Monk gekämpft hatte, berichtete, nickte Ranja nachdenklich und sagte,
»Ihr seid gute Spurenleser. Ich vermute, das war ein Luchs.«
Mattis und Fiola machten große Augen.
»Ja, da hat euer Monkey Glück gehabt, dass er den Kampf glimpflich überstanden hat.« »Ich glaube, Fiola hat ihn vertrieben mit ihrem Geschrei«, sagte Mattis.
Als Ranja erfuhr, dass die beiden noch nichts gefrühstückt hatten, gab es Tee und Obst und Käsebrote.
»Sollen wir nicht mal eure Eltern anrufen?«, fragte Ranja. »Die machen sich doch bestimmt schon Sorgen.«
»Mm-mm«, Fiola schüttelte den Kopf.
»Papa weiß gar nicht, dass wir in den Wald gegangen sind. Er kommt erst am Abend wieder.«
Also begleitete Ranja die beiden auf ihrem Weg nach Hause. Sie kannte sich im Wald gut aus. Monk lag mit einer warmen Decke in einem Tragekorb, damit er mit seiner verletzten Pfote nicht durch den hohen Schnee laufen musste. Diesmal war der Weg durch den Wald einfach nur schön. Sie fanden die Spuren von Hasen und Rehen, die inzwischen durch den hohen Schnee gehoppelt waren. Ranja erzählte auch von ihrer Arbeit als Künstlerin, von den Masken und Figuren, die sie baute, und von ihrem Leben allein in dem Haus im Wald. Jetzt konnten sie alle drei darüber lachen, dass Mattis und Fiola sie in ihrem ersten Schreck für eine Hexe gehalten hatten. Und dann stapften sie eine Zeit lang schweigend durch den Schnee. Als der Weg an einer Böschung um die Ecke bog, erstarrten sie plötzlich, alle drei. Keine 10 Schritte vor ihnen stand ebenso gebannt wie sie der Luchs und sah sie einen Augenblick lang mit seinen funkelnden Luchsaugen an. Die Pinselhaare an seinen Ohren bebten. Dann plötzlich duckte er sich weg und verschwand mit ein paar kräftigen Sprüngen zwischen den Bäumen im Wald.
Das war Spuren im Schnee, verloren im Winterwald. Von Renus Berbig. Sprecherin Caroline Ebner. Technik Daniela Röder. Regie Irene Schuck. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.
Hallo, ich bin's Nico. Vielleicht kennt ihr mich schon aus Alle gegen Nico. Von mir gibt's einen brandneuen Podcast, den ihr nicht verpassen solltet. Er heißt Gustl und die Spürnasen.
Sie fix. Immer fällt's hier irgendwo in der Staatsoper.
Das ist mein schlauer Dackel Gustl. Gustl, schnell! Und das bin ich, Julius von der Schranke, der Pförtner der Bayerischen Staatsoper in München. Zusammen helfen der Gustl und ich mit, dass in der Oper alles rund läuft.
Wow, wow, da ist ein Feuer am Bühnenprospekt.
In jeder Folge brauchen wir kräftige Unterstützung von zwei Spürnasen.
Hallo.
Zwei ziemlich cleveren Kindern, die mich in meinem Pförtnerhäuschen besuchen.
Ich bin Selma,
Jonas,
Feline,
Paul.
Und für die beiden Spürnasen gibt's nur ein Ziel, die Vorstellung heute hier in der Oper zu retten.
Juhu. Das kriegen wir nach großem Applaus.
Ja.
Mit Rätseln, mit Lachen und in die faszinierende Welt der Oper eintauchen. Gustl und die Spürnasen gibt's auf Staatsoper TV und überall, wo es Podcasts gibt.